Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, heute auch noch Popmusik, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und sitze Anna Höpflinger gegenüber, auch Religionswissenschaftlerin. Und du bist wahrscheinlich die Erste, die hier mit uns in den Keller kam zum Podcast und genau wusste, wo die Nonnengruft ist.
Stimmt's? Genau, die ist legendär, die Nonnengruft.
Und du bist auch in gewisser Weise legendär, weil du bist ja wirklich eine der ersten Religionswissenschaftsstudierenden an der Universität Zürich gewesen.
Ja, genau. Ich war die Erste hier, ja.
Also erstmal hallo. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns im Vorfeld ja überlegt, worüber wir sprechen wollen. Und da hat es eine ganze Reihe von Themen gegeben, weil wir sehr viel gemeinsame Interessen haben. Wir haben uns dann auf ein Thema geeinigt, was bei uns hier in Zürich schon oft auch relevant war, nämlich Musik. Also wir hatten hier im Podcast ja schon mal Andrea Suter mit französischem Rap. Wir hatten vor einiger Zeit David Atwood zu dem Beef zwischen Kendrick Lamar und Drake. Und es gibt Studierende bei uns, die wirklich sehr interessiert an dieser Thematik sind und die auch arbeiten dazu. Da ist gerade ein kleiner Artikel erschienen zu muslimischen Musikerinnen, Rapperinnen bzw. Hip-Hopperinnen, nämlich Mona Haider und Dean Squad. Und wir haben jetzt uns ganz andere Videos angeschaut. Und eins davon war insofern überraschend für mich, als, klar, das wissen wir alle, die Kirchen werden tendenziell immer leerer. Dieses Lied, dieses Video beginnt mit einem Kirchenraum und das wird ziemlich bald öffentlich auch präsent sein, oder?
Genau. Also und das ist das Schweizer Lied für den Eurovision Song Contest 2026, nämlich von Veronica Fusaro.
Das Lied heißt Alice.
Ja. Genau. Ja.
So, warum taucht da als erstes eine Kirche auf und bleibt ja auch sehr lang im Bild?
Genau, also die Kirche, die man sieht, ist die Kapelle aus der St. Charles Hall am Vierwaldstättersee. Ist so eine halb private Kapelle. Und im Lied geht es eigentlich um Stalking, aber im Video um eine Hochzeit. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass die Hochzeit beginnt eben nicht im Standesamt, sondern in einer Kapelle.
Ja, und zwar mit einem katholischen Priester, auch tatsächlich im Ornat. Also man sieht, es ist ganz deutlich christlich kodiert.
Genau, ja.
Inwiefern geht's dann um Stalking?
Also das ganze Lied geht um Stalking und Gewalt gegen Frauen. Und also im Text merkt man das sehr klar, also im Liedtext, ja. In den Lyrics, aber auch im Video, weil irgendwann, es ist so, es beginnt mit einer Hochzeit, zuerst eben das Ritual in dieser Kapelle, dann gibt's ein Fest, Tanz und irgendwann wird der Kuchen angeschnitten und dann packt der Bräutigam den Kuchen und schmeißt ihn der Braut ins Gesicht. Also und das ist so der Moment, wo es bricht, auch ja. Auf der visuellen Ebene.
Ja, wo es sehr ungemütlich wird dann.
Ja, sehr.
Bedrohlich auch,
ja,
eigentlich
genau.
Auch. Ja. Ja. Meinst du, das ist Zufall? Also das ist natürlich kein Zufall, aber warum gerade eine katholische Kirche? Ist es so platt, Missbrauch, Gewalt gegen Frauen ist gleich katholische Kirche?
Nein, ich würde es überhaupt nicht so sehen. Also natürlich, das ist ein Thema, aber ich glaube, im Video wird nicht deshalb die katholische Kirche gezeigt, sondern weil dieses Ritual aufgeladen werden soll. In einem Sinn einerseits Ernsthaftigkeit, also eine kirchliche Hochzeit ist feierlicher vermeintlich als eine standesamtliche. Und andererseits auch so ein liminaler Raum, also ein Raum, des Dazwischen, des Anderssein geöffnet werden soll. Und das funktioniert sehr gut mit diesem Kirchenraum hier.
Warum ist Kirche heute... Also warum Kirche als was anderes?
Weil es, also ich denke, heute schon aufgeladen ist mit einer Außeralltäglichkeit. Also Kirche ist sowas, das besucht man am Sonntag oder als Tourist, Touristin.
Und die meisten besuchen sie nicht mehr am Sonntag.
Ja, genau, aber in der Imagination. Also ja. Es hat sowas, was man nicht am Dienstagnachmittag macht, sondern an einem besonderen Tag oder in den Ferien geht man Kirchen anschauen, eben für Hochzeiten, für Taufen, für vielleicht noch Feste, der jahreszeitliche Feste. Aber sonst ist wieder Kirchenraum nicht mehr im Alltag präsent.
Meinst du, dass eine Rolle auch spielt, dass man es nicht erwartet in dieser Musikszene und dadurch sowas Exotisches?
Ja, exotisch und vielleicht auch bombastisch oder so. Ich meine, diese Kapelle gibt natürlich auch was her. Auch rein visuell.
Ja.
Es ist, ja. Also ich denke schon, es hat was, was es herausheben soll aus dem Normalen.
Das ist jetzt ein Raum. Es gibt ein anderes Video, was ich auf deinen Anraten vorher angeschaut habe, wo es weniger um Raum als um eine Geschichte geht. Im Grunde genommen die Ostergeschichte, wo auch so viele Protagonisten auftauchen. Und das ist Lady Gaga mit dem Lied Judas. Das fand ich eindrücklich. Das beginnt ja nicht in einem Raum, sondern ganz offen auf einer Straße. Etwas, womit ich Lady Gaga übrigens immer verbinde, nämlich mit Motorrädern. Sie sitzt hinten auf einem Motorrad als Beifahrerin mit dabei und sie selber ist, merkt man da im Laufe des Videos, Maria Magdalena. Sie sitzt bei Jesus, vermutlich zumindest. Der hat eine Dornenkrone auf dem Motorrad und sie fokussiert aber auf Judas. Das ist ja jetzt nochmal eine völlig andere Variante von dieser Verbindung von Musik und Religion.
Genau, eine völlig andere, würde ich sagen. Und trotzdem auch in einem ähnlichen Kontext, also einem römisch-katholischen Kontext jetzt hier situiert.
Warum römisch-katholisch?
Ja gut, also man könnte...
Ostergeschichte gibt es nur auch in anderen christlichen Traditionen.
Stimmt, man könnte sagen, in einer populären Art des Christentums. So.
Warum meinst du römisch-katholisch?
Ja, ich würde jetzt Lady Gaga in diesen Kontext schieben, natürlich. Aber es stimmt. Es ist eigentlich, und das ist eigentlich ein wahnsinnig spannender Gedanke, den du jetzt sagst, es geht nicht mehr um eine Konfession, sondern es geht um etwas, eine globalisierte Idee von Christentum irgendwie so.
Aber meinst du wirklich, es geht in dem Lied um Christentum? Ich hatte das Gefühl, es geht um eine grundsätzliche Auseinandersetzung zwischen, also vielleicht sogar so ganz, ganz drastisch gut und böse. Und dafür stehen dann diese Figuren Judas und Jesus. Aber vielleicht habe ich das auch zu einfach gelesen.
Auf jeden Fall. Aber die Frage ist, wieso genau wird dieses Narrativ dann so umgesetzt? Und wieso wählt sie genau diesen, sagen wir, populären christlichen Kontext?
Ja, was ist deine Antwort darauf?
Ich weiß nicht, aber es ist schon relativ biblisch, das Ganze. Es ist
relativ
ja nicht,
ist gut, es ist total biblisch.
Also ich meine, sind wir schon in der Diskussion. Gut, man könnte auch sagen, von der Erzählung ist es biblisch, von der Inszenierung, was du schon gesagt hast, ist es natürlich sehr gegenwärtig. Also für alle, die das Video nicht gerade vor Augen haben, es beginnt damit, dass wir die Jünger sehen auf Motorrädern als Biker und die tragen Lederjacken und sind mit ihrem Namen angeschrieben. Also eben Judas, Andrew, Thomas, Jesus und so weiter. Und hinter Jesus sitzt Lady Gaga auf dem Motorrad. Und sie wirft schon beim ersten Einstellung einen Blick hinüber zu Judas, weil sie sich wie nicht entscheiden kann eben zwischen diesen beiden Figuren, zwischen Gut, Böse. Und im Zuge des Videos versucht sie auch Judas, weil sie vielleicht weiß jetzt, das ist nicht so ganz klar, aber sie weiß, dass Judas diesen Judaskuss machen wird. Und dann
taucht auch im Video auf.
Genau, der taucht dann auch im Video auf, genau, wichtig. Und sie versucht ihn aufzuhalten mit einer Pistole, aber aus der Pistole kommt ein Lippenstift, wo sie die Lippen anmalt und ihn irgendwie wie markiert, aber gleichzeitig diesen Kuss auch ermöglicht. Also es spielt diese ambivalente Rolle, spielt sie in diesem Video.
Das sagt sie ja ziemlich bald schon sehr explizit. Also sie kommt offensichtlich von Judas nicht los. Sie fühlt sich hingezogen zu Judas. Sie liebt ihn. Sie erzählt, das hat man den Eindruck, Jesus, der eben erkennbar ist an der Dornenkrone und möchte dem aber irgendwie widerstehen. Und das ist das Spannende daran. Mhm.
Genau. Also sie bleibt immer zwischen beiden Figuren stehen. Und das ist auch Spannende daran, da kann man auch vielleicht eine Kritik im Hinblick auf, ich weiß nicht, Sexismus, Frauenbilder sehen. Am Ende wird Lady Gaga dafür gesteinigt und nicht Judas. Also es ist wieder der Frauenkörper, der dann im Zentrum steht und der wie dieses Leid erfährt.
Das verstehe ich nicht ganz, weil sie inszeniert den Frauenkörper auch sehr explizit.
Sehr explizit.
Also auch ihren eigenen, und zwar eher als kraftvollen, als einen Körper, der Macht hat.
Ja, bis zum Ende. Und am Ende wird sie ja gesteinigt. In diesem, eine Art Hochzeitskleid und liegt dann am Boden. Also sie wird wie bestraft. Für was genau? Das ist die Frage. Für was wird sie bestraft? Für ihr nicht entscheiden können oder für ihr Frau sein oder für eben, das ist die Frage, für was?
Also im Grunde genommen würde eine Religionskritik dahinter stecken?
Also das ist eine Riesenfrage. Ich glaube, das Video lässt es offen. Und das ist auch das Schöne an diesem Video, dass es nicht ganz klar ist. Ist es eben ist es einfach die biblische Nacherzählung modernisiert oder ist es eine Kritik, ist eine Religionskritik dahinter oder nicht?
Und es kann nicht sein, dass sie in gewisser Weise die Rolle von Jesus übernimmt.
Eben, und das wäre eine Religionskritik, ja.
Aber das wäre ja keine Religionskritik im Sinne von das Christentum bringt mich um.
Nein, aber die Kritik am Frauenbild.
Inwiefern ist es eine Kritik am Frauenbild?
Wenn quasi die Messiasfigur dann weiblich wird, dann ist das eine feministische Lesart des Ganzen. Oder man könnte es so deuten.
Aber wer hat das falsche Frauenbild?
Eben, das ist die Frage. Wer hat das falsche Frauenbild? Sind es im, ich meine, narrativ im Video selber sind es die Leute, die sie steinigen natürlich, die es nicht verstehen. Und ich denke, diese Videos, das ist der Witz daran, deshalb sind sie so genial oder genial gemacht, die bleiben offen. Sie regen zu Diskussionen an, sie regen zur Interpretation an und es gibt nicht die eine Interpretation.
Mhm.
Und das finde ich das Faszinierende daran. Man kann sagen, gut, ist es eine Kritik, ist es keine, an wem, was bedeutet überhaupt das Frauenbild hier? Ist die Frau hier eigentlich aktiv oder passiv? Was, also, weil sie ist beides gleichzeitig.
Mhm. Also ich hatte den Eindruck, es geht sehr stark um einen inneren Kampf, eine innere Auseinandersetzung, die sie festmacht an diesen beiden Figuren. Also einmal Jesus und einmal an Judas, den sie bezeichnet als König ohne Krone.
Was spannend ist, die Krone ist die Dornenkrone, die immer wieder im Video auftaucht. Also Jesus trägt sie. Also der König ohne Krone ist eben nicht der Messias, wirklich im wörtlichen Sinn hier auch.
Ich dachte, der König ohne Krone ist Judas.
Eben, aber er trägt, die Krone ist die Dornenkrone, die Jesus trägt.
Genau, Jesus ist nicht der König.
Ja, genau, aber der König, der eben stirbt. Also es ist schon.
Also sie sagt an der einen Stelle, Jesus is my virtue. Und gleichzeitig etwas zieht sie eben weg von ihm. Also von Jesus, and Judas is the demon I cling to. Ja. Und diese Ambivalenz fand ich spannend, dass sie die in so religiös aufgeladenen Figuren damit verbindet. Was fasziniert dich denn grundsätzlich an diesem Thema Religion in solchen Liedern wie denen von Lady Gaga?
Also mich fasziniert vor allem, weil was ich in der Öffentlichkeit am meisten höre, ist, die Religion spielt keine Rolle mehr, wir leben in einer säkularen Gesellschaft und so weiter. Und das ist natürlich als Religionswissenschaftlerin, stelle ich mir dann selber immer die Frage, ist das wahr oder nicht? Also stimmt das, kommt das auf die Religionsdefinitionen an oder nicht? Und dann sehe ich diese prominenten Videos, die millionenfach angeklickt sind, die religiöse Narrative bedienen. Und natürlich, die bedienen sie in einer gewissen Art spielerisch, performativ. Aber ein Video wie Judas, also die ganze Geschichte muss man kennen, um es zu verstehen. Also funktioniert es scheinbar nur, weil davon ausgegangen wird, dass die Leute dieses Wissen haben, dass es immer noch eine Bedeutung hat. Und dann frage ich mich, welche Bedeutung hat es? Was ist die Funktion von Religion in diesen Videos? Und das ist das, was mich fasziniert. Also wieso werden so prominent religiöse Symbole verwendet für eben säkulare Musikvideos, die millionenfach angeklickt werden, nachgetanzt, gesungen und so weiter. Und zwar in verschiedenen Altersgruppen, also von Jungen bis zu älteren Leuten. Also alle kennen diese Videos. Und vielleicht mit Hubert Knoblauch gesagt. Hubert Knoblauch sagt, die Populärkultur ist das, was unsere, was die einzelnen Glieder der ausdifferenzierten Gesellschaft überbrückt und verbindet.
Das ist
und
jetzt das sind, sehr intellektuell ausgedrückt.
Genau, also das muss ich jetzt ein bisschen einfacher machen. Aber ich glaube, die Videos haben ein bisschen machen genau das. Also so ein Video wie Lady Gaga kann man am Morgen als Wecker benutzen. Man kann es auf dem Weg zur Arbeit hören. Man kann es mit den Kollegen in der Arbeit diskutieren. Man kann beim Sport es hören. Oder wenn man das, ich weiß nicht, die Tochter zum Beispiel abholt vom Kindergarten, sagt sie, ah, ich habe jetzt dieses Video gelernt. Nicht das Video, das Lied gelernt. Und es ist so wie, das Video ist etwas, was alle kennen. Und dann wieso religiöse Symbole bei genau sowas? Das finde ich interessant.
Und deine Antwort wäre, weil sie tatsächlich noch verstanden werden.
Ich glaube, das ist zu einfach. Das ist sicher ein Moment. Also einerseits werden sie verstanden, andererseits werden sie aber auch nur verstanden, weil die Videos sie ja verwenden. Ja. Es ist ein Zirkel. Ich weiß es nicht. Ich habe eine These, aber
Jetzt wird es spannend. Also welche These hast du?
Also ich denke, Religion hat wirklich viel mit sagen wir, Bereichen zu tun, die Transzendenz, nennen wir es mal so. Mhm. Also die uns entgleiten im Alltag. Mhm. Und diese Videos thematisieren genau dasselbe.
Also die uns entgleiten oder die den Alltag überschreiten in gewisser
Beides,
Weise?
Beides. Also die den Alltag überschreiten und die nicht unter Kontrolle sind. Mhm. Also den Wecker können wir am Morgen stellen und dann klingelt es hoffentlich. Ja. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, Fragen nach extremer Liebe. Wir wissen nicht, wieso wir uns verlieben in jemanden. Einfach so plötzlich.
Na, und das, glaube ich, ist schon das Thema auch in dem Video von Lady Gaga.
Genau.
Also warum zieht's mich immer wieder zu diesem Judas hin, der mein Dämon ist, obwohl ich doch eigentlich bei Jesus bleiben will. Und ich habe eben den Verdacht, man muss die Ostergeschichte nicht mehr kennen. Und in der biblischen Ostergeschichte spielt Maria Magdalena oder gibt es ja keine Frau, die sich zu Judas hingezogen fühlt. Ja. Also es ist ja eigentlich eine neue Erzählung, die ein altes Muster verwendet. Und ich meine, diese Erfahrung, die, glaube ich, haben viele Menschen gemacht, dass man einen Menschen lieben möchte, weil man ihn schätzt, aber das Gefühl hat, ich komme von jemand anderem nicht los, der für mich wie ein Dämon ist. Ja. Und insofern bin ich mir nicht so sicher, ob man wirklich diese religiösen Motive verstehen muss, um diese Musik zu lieben und um den Eindruck zu haben, die Musik erzählt etwas, was ich kenne.
Mhm. Eben, es kommt auch davon, was Verstehen heißt. Also vielleicht muss man nicht wissen, dass sie in der Bibel vorkommen und so, aber die visuellen Motive sind bekannt oder werden popularisiert, genau durch solche Videos. Und ich würde dir absolut zustimmen, dieses starke Gefühl von Liebe, das im Video eine Rolle spielt, das ist was, das kann man nur metaphorisch erklären. Mhm. Also zum Beispiel sagt man dann, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Aber wir haben ja keine Insekten im Bauch, sondern es ist ein Gefühl, das man irgendwie ausdrückt. Und meines Erachtens haben religiöse Traditionen über Jahrhunderte die Sprache entwickelt für genau solche Dinge. Also für diese transzendenten Momente des Lebens. Also man kann mit einem Apfel sehr viel ausdrücken, einfach auf der symbolischen Ebene, was man sonst 10 Sätze brauchen würde. Mhm. Also es sind symbolische Verdichtungen.
Du denkst jetzt an den Apfel im Paradies, den Eva pflücken wollte?
Genau, der ja nicht mal in der Bibel vorkommt.
Aber er kommt jetzt auch leider nicht
Videos vor. Nein, aber wir können auch das Kreuz nehmen. Ja. Also das kommt ja in Lady Gagas Video zum Beispiel explizit vor, auch als Schmuck und so. Also so ein Kreuz ist so eine Verdichtung von einem riesigen thematischen Feld. Und viele Menschen können damit was anfangen, weil sie es immer wieder sehen in den Filmen, weil es zum Beispiel immer mit Leid konnotiert ist.
Gut, und dann gibt es noch solche Bilder wie eine Dornenkrone. Also Krone kennt jeder, Dornen weiß auch jeder, da braucht man die Geschichte gar nicht dazu zu kennen, um diese Irritation und Spannung zu haben zwischen Schmerzen und zwischen Krönung, Verehrung und Macht. Mhm. Und ich glaube, deshalb ist das so ein Bild, was sich sehr stark anbietet.
Ja.
Das Video von Lady Gaga, überhaupt Lady Gaga, zitiert ja sehr oft christliche, häufig römisch-katholische Symbole und Erzählungen. Und jetzt bei Taylor Swift, die in ihrem Erfolg wahrscheinlich sogar noch Lady Gaga übertönt sozusagen, da kommt bei diesem Lied Karma jetzt ein anderer Kontext durch. Und dieses ganze Lied hat eine völlig andere Atmosphäre.
Völlig anders, ja. Auch nicht mehr das Leid, sondern sogar eher vielleicht die Freude, die Überwindung, das sich selber sein.
Wie meinst du sich selber sein?
Also das Lied Karma ist eigentlich ein sehr persönliches Lied, oder ich würde es so deuten, von Taylor Swift, wo sie sich mit ihrer Vergangenheit auch auseinandersetzt und sagt, es war halt Karma und sie ist so geworden, auch durch diese Vergangenheit, diese leidvollen Momente ihrer Biografie. Mhm. Und das Lied zählt Dinge auf, die schön sind. Also eine schnurrende Katze, schöne Melodien und so weiter. Also es geht um eigentlich etwas, eigentlich grundlegend was Positives, aber schon immer mit dem Twist, dass das Leben eben nicht einfach ist.
Mhm.
Und das Spannende finde ich, beim Clip dazu wird das inszeniert mit wirklich enorm vielen Referenzen auf die Filmgeschichte und die Religionsgeschichte.
Inwiefern auf die Religionsgeschichte?
Also es ist ja ein Video mit in Kooperation mit Ice Spice. Und man sieht zum Beispiel Ice Spice als Aphrodite in einer Muschel sitzen. Man sieht Taylor Swift als in einer Hölleninszenierung. Man sieht sie als Justitia, also als Göttin der Gerechtigkeit. Man sieht die beiden auch so eine Himmelsleiter raufsteigen und dann, ich glaube, es ist der Saturn und einen zweiten Planeten, von dem ich keine Ahnung habe, welcher es ist, mit so einem Lasso fangen, also so als Herrinnen der. Oder man sieht auch Taylor Swift als eine Art Erdgöttin, die, das ist auch eine Disney-Referenz noch auf diesen Film Vaiana, wo sie so eine Insel bildet und Ice Spice im Himmel als Himmelsgöttin und so weiter. Also es gibt ganz viele solche Referenzen in diesem Video.
Karma kommt im Text ja immer wieder vor. Also Karma is God, Karma is the breeze in my hair, on the weekend, Karma's a relaxing thought. Welche Rolle oder was meinst du, was Karma da soll?
Also eben die Sachen, die sie nennt, sind eher angenehm. Eine breeze in the hair, relaxing thought und so weiter. Sweet like honey, karma is a cat.
Karma is the guy on the screen, coming straight home to me.
Ich denke, da im Lied geht es um, also Karma in diesem Sinn ist eine Art Begriff für das Schicksal hier. Mhm. Und es geht um ausgleichende Gerechtigkeit, um Gerechtigkeit allgemein, also Fragen nach Gerechtigkeit und ein bisschen vielleicht auch um Rache.
Warum um Rache?
Es geht so ein bisschen um Erfahrungen mit einem ehemaligen Freund von ihr und um auch mit ihrem Leben, also wo es auch Probleme gab und Streit. Mhm. Und so ein bisschen, dass sie sagt, wie es hat sie so weit gebracht und sie ist jetzt hier, wo sie ist. Das Spannende finde ich eben wieder, dass es mit religiösen Symbolen konnotiert wird. Mhm. Also sie wird selber zur Göttin, sie wird selber zur Person, die aus der Hölle aussteigt oder in der Hölle auch regieren kann. Also eine Filmreferenz ist zum Beispiel auf The Wizard of Oz, wo sie diesen, The Yellow Brick Road heißt es, glaube ich, im Film, diesen gelben Weg entlang geht. Also sie ist die, die den Weg findet und am Schluss diese Erlösung findet. Also es hat so ein bisschen auch wieder eine Messias-Figur oder Messias-Figur-Momente, die hier verbunden sind.
Würdest du sagen, da steckt irgendwie Hybris drin? Also sie übersteigert sich selber? Das ist ja eine Kritik, die ihr oft entgegengebracht wird. So habe ich dieses Lied und auch dieses Video gar nicht gesehen.
Also ich würde jetzt auch aus religionswissenschaftlicher Sicht gar nicht werten.
Ja.
Die Ästhetik ist auch eine Pop-Industrie-Ästhetik, also eine perfekte Inszenierung. Und schon auch die Frau als aktiv in ihrer eigenen Welt. Ich würde es eher so sehen. Und ja, eben in dieser Pop-Inszenierung ist es ja gängig, dass die Musiker, Musikerinnen sich selber in diesem Sinn auch als Heilsbringer und Innenfiguren inszenieren, vielleicht so. Aber also die Ästhetik ist perfekt. Ich finde es an diesem Video wirklich spannend, wie viel religionsgeschichtliches Wissen sie hier hineinbringt und verdichtet, um auf diesen Schicksalsfragen zu antworten.
Und es ist eine sehr positive Botschaft, hatte ich den Eindruck. Ja. Also es bleibt ein Gefühl von Kraft, Schönheit, Frau sein, eine Frau, die kein Opfer ist, sondern die dankbar ist aber auch für ihr Schicksal.
Ja, ich sehe es auch so und sehr aktiv. Also diese Aktivität, also sie bestimmt ihre Welt bis zum Planeten, den sie für sich fangen kann.
Aber gleichzeitig sieht sie sich in einer gewissen positiven Abhängigkeit oder mal zumindest Verbindung zu einer Transzendenz. Also wenn sie sagt, Karma is my God oder ist eben diese Empfindung wie der Windhauch oder die Brise, die man auf der Haut spürt, das ist ja mehr als nur, ich habe alles in der Hand.
Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Den würde ich stützen, ja. Und auch noch in dieser Gemeinschaft mit einer anderen Frau. Weil das war ja jetzt zum Beispiel bei Lady Gaga ist sie alleine und kommt Ice Spice dazu und das ist eine Frauengemeinschaft.
Die ja, zusammen Männer spielen bei Taylor Swift eigentlich keine Rolle.
Nee, jetzt in diesem Video nicht.
Also in diesem Video nicht,
ja.
Während in dem Video von Lady Gaga Männer sehr starke Rollen haben, mit denen sie sich aber aktiv in Beziehung setzt.
Genau, aber denen sie auch dient, durchaus.
Dient?
Ja, so es gibt eine Szene bei Lady Gaga, wo sie die Füße wäscht von beiden Männern.
Ja. Gut, das wäre das Motiv von Maria Magdalena.
Genau. Das wäre genau dieses Motiv.
Da wird es dann wieder sehr biblisch.
Ja.
Spannend für mich war ja, dass du in derselben E-Mail neben diesen drei Videos, zwei davon ganz klar verortet in einem christlichen, ästhetischen und symbolischen Kontext, eines mit diesem Karma nochmal ja schillernder und der ganzen Bandbreite an religionsgeschichtlichen Referenzen, hast du mir auch zwei Videos geschickt, die jetzt sehr explizit in einem islamischen Kontext stehen. Und gleichzeitig könnte man beide, habe ich den Eindruck, auch in einen, ja, vielleicht sogar evangelikalen Kontext nehmen. Also beides ist ja unter Awakening Records publiziert. Awakening, da geht's eher wieder um Erwachen, wie bei uns im Podcast, wie im Buddhismus. Das ist kein Terminus jetzt aus dem Christentum. Also da sieht man schon so, dass eine starke interkulturelle Referenz stattfindet. Die Videos selber sind aber sehr, ja, vom Selbstverständnis ganz klar mit einer Botschaft, die sich bezieht auf Islam, auf den islamischen Glauben. Würdest du es auch so sehen?
Eindeutig, ja.
Und mich haben die sehr fasziniert. Die sind extrem unterschiedlich. Bei dem Video von Jacqueline, vielleicht kannst du kurz was zu ihr sagen.
Also das ist das Video von Jacqueline, wie sie sich jetzt nennt. Sie heißt bürgerlich Jacqueline Haider, ist eine österreichische Sängerin und Musikerin. Und sie hat mitgemacht 2024 bei der, ich glaube, es war die 14. Staffel, aber die Hörenden dürfen jetzt
korrigieren. Die 14. Doch,
korrigieren.
Stimmt, ich habe nachgeschaut.
Genau, die 14. Staffel von Voice of Germany. Mhm. Und bei den Blind Auditions haben sich alle vier Coaches umgedreht. Also das ist so eine Sendung, wo die Coaches eben dann blind die Leute beurteilen. Und umdrehen heißt, sie wollen die Leute in ihrem Team haben. Und alle wollten eine Jacqueline in ihrem Team. Sie ist dann in den sogenannten Battles, wo die verschiedenen Musikerinnen gegeneinander antreten, rausgefallen. Aber wurde eben berühmt durch diese Sendung. Und sie ist römisch-katholisch aufgewachsen, eben in Österreich, hat sich aber 2022 öffentlich zum Islam bekannt und ist jetzt eben seit letztem Jahr bei diesem Awakening Music Label und hat jetzt verschiedene Videos rausgegeben, unter anderem eben auch eines This is who I am. Und das finde ich einfach besonders spannend jetzt für die Frage nach Religion.
Ja, und auch übrigens für die Frage nach Mode.
Stimmt.
Ein Thema, was uns beide ja übrigens auch gemeinsam interessiert. Und auch Lady Gaga, ganz offensichtlich, auch Taylor Swift. Und auch bei Jacqueline spielt Kleidung eine enorme Rolle, auch im Hinblick auf die Rezeption. Das ist, finde ich, eher ein finsteres Kapitel. Also sie tritt mit einer sehr islamisch, symbolisch aufgeladenen Kleidung, könnte man jetzt religionswissenschaftlich sagen, auf mit dem Hijab. Und zwar mit sehr schönen Hijabs. Also das ist nicht irgendeiner, sondern das ist ästhetisch sehr schön ausgewählt und inszeniert. Und in dem Lied selber geht es ja auch genau um dieses Thema. Also das ist eine Kleidung, die zu mir gehört, oder das ist eine Identität, die mir jetzt wichtig ist. Und ich fand an dem Video spannend, dass die Reaktionen der Öffentlichkeit beziehungsweise der entsprechenden Kommentare zum Teil ja sehr negativ waren, weil sie eben einen Hijab trägt. Und sie das wiederum in dem Video schon rezipiert, also in dem Video, was ich jetzt gesehen habe.
Genau, also sie wurde auch nach The Voice of Germany angefeindet, vor allem auf den sozialen Medien eben, weil sie Hijab trägt und sowieso als auch in ihrem Frausein, in ihrem Muslimischsein und so weiter. Und im Video geht's genau darum. Das Video beginnt so, dass, also zuerst sehen wir sie, wie sie beginnt, ihr Kopftuch auszuziehen. Mhm. Aber nur halbwegs. Und dann switcht es in ihren Privatraum. Man sieht sie so zunächst im Dunkel und dann auf ihrem Bett, wo sie die sozialen Medien anschaut. Und hinten auf der Wand sind so Hasskommentare projiziert. Also eben dieser Privatraum, wo sie mit sowas konfrontiert wird.
Ich hatte übrigens den Eindruck, dass es keine Wand, sondern ein Spiegel.
Ah, das ist spannend.
Und ich glaube, sie zerstört ja im Video dann diesen Spiegel, nachdem sie auch Ketten zerrissen hat.
Ja, ja, genau. Ja.
Und ich hatte den Eindruck, das ist der entscheidende Moment, wo sie dazu steht, sie ist diejenige, die sie ist und nicht diejenige, die andere behaupten, dass sie sei, nämlich Terroristin und so weiter und so fort.
Genau. Und was hinzukommt im Video, das finde ich ganz interessant, ist der Moment, also zuerst ist es in diesem Privaten und dann erinnert sie sich, indem sie so auf dem Sofa sitzt und auch auf ein Tuch wird dann dieses Voice of Germany projiziert und dann werden andere Frauen auf Tücher projiziert und die treten dann hinter diesen Tüchern hervor Und es gibt eine Frauengemeinschaft. Also die Frau ist mehr als dieses Kopftuch. Das soll damit ja, symbolisiert werden.
Ja, bei dieser Frauengemeinschaft ist eine hohe Diversität vertreten.
Ja, stimmt.
Etwas, was bei Taylor Swift ja auch eine Rolle spielt. Und bei Jacqueline dann aber auch eine Diversität im Hinblick auf Kopftuch oder nicht.
Stimmt,
also es gibt ja auch Frauen, die eben kein Kopftuch tragen.
Genau.
Also die Botschaft des Videos ist keineswegs, alle Personen haben ein Kopftuch zu tragen.
Nein, sondern eben wie der Titel sagt, this is who I am. Es ist eine individuelle Entscheidung. Das ist quasi so die Botschaft.
Und letztendlich ist es gleichzeitig aber auch eine religiöse Botschaft, weil es über dieses Tragen des Kleidungsstücks ja hinausgeht. Also es ist ich, die ich bin und im Bezug auf Gott. Oder hast du diesen Gottesbezug nicht so klar?
Auf jeden Fall doch. Der ist ganz klar da. Also, und zwar nicht nur im Privaten, sondern eben auch im Öffentlichen. Ich glaube, es geht sehr stark um dieses, ja, zu Gott stehen in einer Öffentlichkeit, nicht nur durch die Kleidung, aber auch durch die Kleidung. Mhm. Und da formt sich eben diese Frauengruppe, die sie stützt. Wieder diese Solidarität unter Frauen. Das fand ich sehr interessant. Und es ist natürlich auch ein politisches Video, weil es zeigen will, eben das Kopftuch, das ist ein Tuch. Aber schaut mal genau hin. Es sind nicht Projektionen auf dem Tuch, sondern es sind eigentlich Menschen dahinter. Das ist so ein bisschen die Botschaft.
Genau, und in dem Fall ist es eine Frau, die selbstbewusst eine Entscheidung trifft für dieses Kopftuch. Nicht, weil sie sich irgendeinem Mann unterordnen will, sondern weil es, so verstehe ich dieses Lied, für sie eine Unterordnung unter Gott ist.
Genau.
Ja. Und das ist das, was für sie Islam bedeutet. Bedeutet nicht, dass alle Musliminnen das machen müssen. Für sie stimmt's.
Genau.
Und sie wehrt sich, so habe ich es sozusagen gehört, sie wehrt sich dagegen, diejenige zu sein, die andere in sie hineinprojizieren.
Genau.
Also eben diejenige, die die arme, unterdrückte Muslima oder die Terroristin, Extremistin etc. Das alles ist sie nicht, sondern sie ist eine Frau, die sich in Bezug auf Gott sieht und damit aber auch an die Öffentlichkeit durchaus mit ihrer Stimme treten kann. Das thematisiert sie ja auch. Also sie möchte ihre Träume leben und ihr Traum ist es zu singen.
Ja.
Und das tut sie selbstbewusst. Sehr faszinierend. Also ich bin dir sehr dankbar, dass du mich auf sie gebracht hast. Ich kannte sie vorher nicht. Dann hast du mir ja noch ein Video mit einem islamischen Background zugespielt und das war nochmal völlig anders. Da geht es um einen Mann, Harris J. Und auch da kommt vor der Bezug auf Gott. Also Save Me From Myself heißt das Lied. Auch da kommt ein Spiegel vor. Und auch da spielt Kleidung eine Rolle.
Und ich glaube, er zertrümmert den Spiegel auch.
Ja.
Es ist wie bei Jacqueline, ja. Ich finde dieses Lied wahnsinnig interessant, weil es das Gegenteil ist eigentlich von dem, was Jacqueline. Jacqueline möchte in der Öffentlichkeit für einen Glauben dastehen. Harris J. sucht sich selber auf einer einsamen Insel und sucht eigentlich seinen privaten Glauben und zweifelt. Und ich deute das Ganze als ein Gebet, ein musikalisches Gebet. Und was eine riesige Rolle spielt in diesem Video, ist das Wasser. Also einerseits ist es, er ist auf einer Insel und rundherum ist das Meer, das schäumt und wild ist. Und ganz am Ende kommt dann das Wasser von oben als Regen und das Video wird farbig, also es ist schwarz-weiß gedreht und wird dann farbig und er empfängt den Regen. Und ich deute dieses Wasser stark als Metapher für Gott in diesem Sinn. Also der zuerst eben wild ist und vielleicht nicht verständlich und am Ende nimmt er ihn wie akzeptiert er ihn, das ist so die Visualität des Videos, und kniet nieder und betet. Also das ist so der Schluss.
Wird aber auch frei. Also am Anfang sind ja sehr viel geschlossene Räume da oder ausschließlich geschlossene Räume. Und er tritt in der Dynamik des Videos dann eigentlich aus diesem eingeschränkten Sein heraus, zerstört diesen Spiegel, kommt aus sich heraus in die Außenwelt und in eine klare Beziehung zu Gott.
Ja, und das ist doch spannend, weil es ist eine Art Selbstfindungsvideo. Mhm. Und bei Jacqueline, die hat sich schon gefunden, die will nach außen auch wahrgenommen werden. Und also dort geht es eher um die Außenwahrnehmung und hier eher um die Innenwahrnehmung. Und er bietet in diesem Gebet quasi diese Selbstfindung voranzutreiben im religiösen Sinn, also eindeutig im religiösen.
Weißt du, ob er auch so eine negative Rezeption gehabt hat? Also bei Jacqueline war es ja sehr gemischt, aber es war auch negativ. War das bei ihm auch so?
Das weiß ich nicht, ehrlicherweise, aber nicht so stark zumindest. Also
ich vermute eben, dass man vor allem einer muslimischen Frau nicht zugesteht, öffentlich als Sängerin in der Form aufzutreten?
Er ist auch relativ jung schon bekannt geworden. Er hat schon also als Jugendlicher Lieder gemacht und die waren viel fröhlicher auch. Er hat zum Beispiel ein Lied, das heißt Salam Aleikum. Also es geht einfach um, wo er die Leute zufrieden bringen will. Mhm. So ein charmanter junger Mann. Und dann kommt eine Phase in seinen musikalischen Schaffen, wo er wirklich stark zweifelt. Und das zeigt sich dann. Und jetzt die neueren Sachen von ihm sind nicht mehr so zweifelnd. Also es ist dann eher so, dass er hat sich scheinbar gefunden jetzt in seinem musikalischen Inszenierung selbst.
Das letzte Beispiel, was du mir geschickt hast, war nochmal völlig anders. Also kommt aus dem Bereich des K-Pop. Es ist BTS, also die K-Pop-Band Blood, Sweat, Tears. Also der Song heißt so. Und für mich völlig überraschend war auch wieder eine unglaubliche Vielzahl religiöser Symbole und Anspielungen. Aber man würde ja zunächst mal bei Korea erwarten, aus dem Konfuzianismus oder aus dem Buddhismus, vielleicht habe ich die übersehen, die mag es auch gegeben haben. Es gibt aber unglaublich viele aus dem christlichen Kontext und aus der griechischen Antike.
Enorm, ja. Also das Video ist voll davon, das hat mich eben auch überrascht.
Zähl mal ein paar auf, die dir besonders aufgefallen sind.
Also das Prominenteste sind Engelsfiguren, die in allen Varianten kommen. Dann hat es ganz konkrete Kunstwerke, auf die verwiesen wird. Eben zum Beispiel Bruegels Fall der Engel. Das ist so ein Bild, das an der Wand hängt. Es hat
Pietà von Michelangelo.
Von Michelangelo in einer modernen Version, weil Jesus so ein bisschen moderner inszeniert ist. Es hat Verweise.
Du hast gesagt, Hermann Hesse.
Ah ja, klar. Stimmt.
Das und Ganze, da kommt dann doch noch was anderes mit rein, nicht nur Christentum.
Stimmt. Also es ist, das Ganze soll, so zumindest wird rezipiert, eine Interpretation von Hermann Hesses Demian sein. Also von, das ist ja eine Coming-of-Age-Geschichte eigentlich, wo es auch sehr stark um Selbstfindung wieder geht. Mhm. Und das findet sich im Video durch und durch. Also so diese Selbstfindung der einzelnen Mitglieder auch, wie sie sich inszenieren.
Vielleicht muss man einen Satz jetzt doch noch dazu sagen, nachdem ich gesagt habe, es ist so stark christlich betont. Also Hermann Hesse in dieser Selbstfindungsgeschichte, das ist ja wiederum sehr stark inspiriert aus indischen Motiven.
Genau, ja.
Also indisch-hinduistischen Motiven.
Ich glaube, es hat auch Nietzsche-Anklänge in diesem Video. Mhm. Es kommt ein Abendmahlstisch vor in einer surrealen Landschaft, die irgendwie so pink-weiß ist. Also es hat sehr viele Momente, die hier verbunden werden. Eben auch wieder, vielleicht ist es auch eine Art von populärer Religion, die hier geschaffen wird. So eine Art globale, populäre Religionssymbolik.
Das heißt, dass der ganze Bogen, wenn wir den versuchen jetzt zu spannen, von Veronica Fusaro mit Alice, Lady Gaga mit Judas, Taylor Swift mit Karma, Jacqueline mit This Is Who I Am, Harris J mit Save Me From Myself und dann schließlich mit BTS von Blood, Sweat, Tears. Wo würdest du sagen, ist das Gemeinsame und wo ist auch die Spannbreite dessen, was auftaucht? Mhm.
Also es geht bei allem wirklich um transzendente Momente. Sei es im persönlichen Leben, sei es in der Begegnung mit der Welt, sei es im emotionalen Sinn oder auch im durchaus eben dieses Coming of Age, dieses Finden,
sich selbst finden.
In einem Jugendalter, ja genau.
Aber ein sich selbst finden auf einer religiösen Ebene.
Das ist eben die Frage, kann man Religion hier wirklich noch trennen vom Säkularen? Oder geht es einfach um, ist dieses Sich-Selbst-Finden nicht per se etwas Transzendentes in dieser Inszenierung?
Was meinst du damit?
Es geht nicht einfach darum, mit Freunden Bier zu trinken, sondern es geht um etwas stark Emotionales. Um Emotionen, die man nicht mehr anders fassen kann als im metaphorischen Sinn. Also zum Beispiel auch bei BTS, aber auch bei Harris J. Und dann werden religiöse Momente oder religiöse Symbole verwendet, um das auszudrücken. Insofern sind die Videos jetzt BTS gleichzeitig religiös und nicht religiös. Mhm. Es geht nicht um Glaube, jetzt bei denen, bei Harris J. schon, aber bei denen, sondern es geht um eine Inszenierung von Transzendenz, weil es um Tiefe, also es soll Tiefsinnigkeit suggerieren, Ernsthaftigkeit, eben Menschen entführen in eine Fantasy-Welt auch, also in eine Welt, die nicht mehr eben unserer Welt entspricht. Also es geht um diese Art von Fragen.
Bei BTS jetzt.
Auch, ich würde auch sagen, bei Lady Gaga, bei Taylor Swift auch in einem gewissen Sinn. Mhm. Und vielleicht, ja, eher bei diesen Videos.
Aber das ist ja im Grunde genommen verrückt. Das heißt, Es geht um die Suche nach sich selbst, was auch starken Fokus aufs Individuum hat. Und gleichzeitig geht es um ein Übersteigen meiner Person. Und das, würde ich sagen, taucht bei allen Videos auf.
Genau.
Also Jacqueline, Harris J. sind, was sie sind, weil es Gott gibt, mit dem sie in Bezug stehen, oder Gott gibt, der sie sieht. Lady Gaga ist, was sie ist, durch ihre Bezugnahme auf diese unterschiedlichen Figuren oder Wirklichkeiten, für die Jesus oder Judas stehen. Könnte man das so sagen? Auch bei Taylor Swift. Taylor Swift ist, wer sie ist, in diesem Konzept von Karma.
Ja. Ja, und sie ist erst, wer sie ist, weil es diese Geschehnisse gab aus ihrer Sicht. Also vielleicht geht es wirklich um Darstellung von Sinn, Sinnhaftigkeiten, um Sinn wie ein Netzwerk, und da, das ist dann das Thema der Lieder.
Also individueller Sinn, der aber gleichzeitig seinen Sinn erhält dadurch, dass er von etwas Größerem herkommt.
Genau, also von etwas Transzendentem, aber auch immer einer Gemeinschaft. Weil die Videos sind ja inszenierte Filme, die sich an einen größeren Fankreis, also alle wurden wurden millionenfach angeklickt. Mhm. BTS habe ich eben ausgesucht, weil die wirklich eine Milliarde Klicks schon hat, dieses Video. Also immense Personenmenge, die das gesehen hat. Und das gehört ja auch dazu, die Gemeinschaft der Fans.
Und da sind die Swifties dann vielleicht nochmal ein besonderes Beispiel.
Genau, ja.
Wären es für einen nächsten Podcast.
Das ist dann der nächste, ja.
Und wir sollten wirklich mal näher darüber nachdenken, mal da eine ganze Reihe von zu machen, ob als Lehrveranstaltung oder wie auch immer. Das heißt, du würdest wirklich sagen, das ist ein genuin religionswissenschaftliches Thema, sich auseinanderzusetzen mit dieser Form von Auseinandersetzung mit Transzendenz.
Ja, und ich glaube, diese Musikvideos, die brechen vielfach binäre Kategorien auf, die wir gerne immer noch benutzen, also jetzt nicht in der Religionswissenschaft, aber so in Europa. Zum Beispiel der Unterschied zwischen Spiel und Ernst, weil es ist beides. Es ist gleichzeitig sehr ernst, aber es sind auch spielerische Momente. Eben religiös oder nicht religiös, diese Videos sind beides. Vielleicht geht es nicht um Glaube, vielleicht geht es um Glaube, aber sie nehmen religiöse Symbole auf. Es geht um Performance und um eine Art kognitive auch Weltbilder. Also es geht um und so weiter. Ich glaube, vieles verwischt sich hier. Und das finde ich spannend an diesen Videos.
Ja, oder sie zeigen, dass eben Religion und Nicht-Religion nur theoretisch zu trennen sind.
Genau.
Also vielen Dank, Anna, für deinen Besuch hier unten in der Nonnengruft. Ich hoffe, du hast dich zu Hause gefühlt.
Wunderbar, war sehr schön, danke.
In den Shownotes werden wir die Lieder, über die wir gesprochen haben, beziehungsweise die Videos verlinken. Das war ein Podcast der Universität Zürich. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Und ihr könnt uns natürlich auch sehr gern auf Instagram folgen, erleuchtung_garantiert. Und wie immer kommen Redaktion und Technik und auch die Shownotes von Andi Gredig und der Podcast-Schmiede.